Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Per Video bin ich nun mit Dr. Christian Färcher verbunden, Postdoctoral Research Fellow in Queensland an der University of Queensland in Brisbane. Ich grüße dich.
Ja, servus. Grüß dich.
Du bist so etwas wie ein Versuchskaninchen für eine neue Impfstudie in Australien, Covid-19. Wie kamst du dazu?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Als ich das erste Mal nach Australien gekommen bin, habe ich gleich an der University of Queensland zu arbeiten angefangen, in einem Labor. Und dieses Labor war in direkter räumlicher Nähe zu dem Labor, wo die Clamp Technology entwickelt worden ist. Also die grundsätzliche Technologie, die dieser Impfung, die Impfung basiert. Und ich habe mich damals schon relativ dafür interessiert, wie das funktioniert. Und meine Kollegen haben hauptsächlich an anderen Viren gearbeitet, weil Covid war ja noch nicht, war kein Thema damals. Und ja, als sich dann über die Jahre unsere Wege getrennt haben, räumlich gesehen, sind auch ein paar andere Kollegen in mein neues Gebäude mitgekommen. Und als die dann Anfang des Jahres den Auftrag gekriegt haben, eine Impfung gegen oder für Covid zu entwickeln, hat mich das natürlich immer mehr interessiert. Und ich bin dann da dabei geblieben, habe mir angeschaut, wie die vorklinischen Versuche so ausschauen, habe mir angeschaut, wie sie das alles machen. Und an irgendeinem Tag vor 2-3 Wochen, das muss schon ein bisschen länger her gewesen sein, vielleicht einen Monat oder so, hat mir dann ein Kollege gesagt, dass die Tierversuchsstudien jetzt abgeschlossen sind, dass die Ergebnisse gut ausschauen, dass die Impfung wahrscheinlich sehr sicher sein wird und wahrscheinlich auch effektiv. Und ich habe das dann als Anlass genommen, mich freiwillig zu melden. Und überraschenderweise bin ich dann auch reingekommen und dann auch sehr überraschenderweise als einer der ersten Kandidaten dafür ausgewählt worden, die Impfung zu kriegen.
Und das war kein Conflict of Interest, da du ja an dieser Uni selbst studierst oder beziehungsweise auch dozierst und forschst?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, weil ich bin mit der Gruppe eigentlich nicht verbunden. Wir arbeiten in einem Labor zusammen, wie gesagt, räumlicher Nähe, aber ich habe mit der Gruppe an und für sich nichts zu tun. Ich kenne natürlich die Leute, die dort mitarbeiten. Eine Grundvoraussetzung, um an solchen Studien teilzunehmen, ist allerdings, dass man nicht für das Studienzentrum arbeiten darf. Also wenn man ein Familienmitglied eines Mitarbeiters ist oder wenn man selbst dort mitarbeitet, dann darf man nicht an den Studien teilnehmen. Und persönlich denke ich mir, das ist eigentlich wahrscheinlich eine relativ gute Regelung, weil man angenommen, ich glaube, diese Regel basiert wahrscheinlich auch auf ein paar Fällen in der Vergangenheit, wo das vielleicht ein Conflict of Interest gewesen sein könnte, nehmen wir an, dass eine Studie nicht genügend Probanden zusammenkriegt, dann könnte natürlich ein Verantwortlicher seinen Mitarbeiter, sagen wir mal, ermutigen, an dieser Studie teilzunehmen, weil sie sonst eventuell redundant wären, wenn die Studie nicht zusammenkommt. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Regelung, aber außerhalb des Studienzentrums sehe ich da persönlich keinen Konflikt of Interest. Und ich muss auch sagen, ich habe meinen Kollegen eigentlich nicht erzählt, dass ich bei der Studie dabei bin, und die waren dann am ersten Tag, als ich dann reingekommen bin und ich am Bett gesessen bin, relativ überrascht, dass ich dabei bin. Also die haben das gar nicht gewusst.
Du bist einer von wie vielen?
Also gesamt, was ich gehört habe, waren 4.000 Leute haben sich freiwillig gemeldet, 120 sind dann im Endeffekt aufgenommen worden. Als Probanden ist es eine Phase-1-Studie, also die untersucht normalerweise eine geringere Zahl an Probanden, aber 120 sind dabei, und ich und eine Kollegin, also eine Studienkollegin, die Helen, waren in einer sogenannten Sentinel-Gruppe. Also das sind die ersten zwei Probanden, die in einer Studie das Medikament verabreicht kriegen, sozusagen als Sicherheit, falls da irgendwas schiefgehen sollte gleich am Anfang, würde die Studie natürlich entweder unterbrochen oder ganz ausgesetzt werden. Es kommt auf den Vorfall drauf an, aber
du sagst Medikament, aber es ist der Impfstoff, nicht wahr?
Ja, es ist in dem Fall ein Impfstoff, ja.
Und wie wurde der verabreicht?
Injiziert intramuskulär, also in den Muskel, in den Oberarmmuskel injiziert.
Aber jetzt Hand aufs Herz, wie nervös warst du?
Eigentlich nicht so sehr, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Wie gesagt, ich hab die ganze Arbeit im Hintergrund mitgekriegt. Mir war das relativ bewusst, dass diese Impfung wahrscheinlich sehr sicher sein wird. Für die das vielleicht nicht wissen, es gibt ja mehrere Methoden, Menschen zu impfen oder auch Tiere zu impfen. In dem Fall ist es eine sogenannte Proteinuntereinheit-Impfung, die mit dem Virus eigentlich so nichts zu tun hat. Es ist ein isoliertes Oberflächenprotein des Virus. Es gibt auch Impfungen, die zum Beispiel eine abgetötete Form des Virus verwenden. Wäre dies der Fall gewesen, wäre ich wahrscheinlich etwas nervöser gewesen, aber in diesem Fall ist mir das alles relativ sicher erschienen und die Menge an Protein, die man bei der Impfung injiziert kriegt, ist sehr, sehr gering. Also das waren in diesem Fall 5 Mikrogramm. Das sind 5 Millionstel eines Gramms. Das kann man wahrscheinlich gar nicht sehen, wenn das in einer festen Form wäre.
Und wie war deine unmittelbare Reaktion? Hast du Kopfschmerzen gekriegt oder?
Nein, überhaupt nichts. Also es war nicht einmal, wenn man so an den Flu-Shot, also die Grippeimpfung oder eine andere Impfung denkt, mir hat nicht einmal der Oberarm wehgetan die Tage danach. Also ich habe überhaupt keine Symptome gehabt. Und man muss auch dazu sagen, in einer solchen medizinischen Studie gibt es ja auch immer eine Probandengruppe, die ein Placebo injiziert kriegt. Man weiß das nicht. Also das ist eine Doppelblindstudie, wo weder wir als Probanden noch die Studienorganisatoren wissen, wer jetzt die echte Impfung, also das Protein und wer einfach nur eine Salzlösung injiziert kriegt. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass ich die Impfung gar nicht gekriegt habe.
Wir sprechen mit Dr. Christian Färcher, Postdoctoral Research Fellow am Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology in Brisbane an der University of Queensland. Sie stammen ursprünglich aus Graz.
Ursprünglich bin ich eigentlich aus Villach. Das ist eine sagen wir mal, kleinere Stadt im Süden von Kärnten, an der Grenze zu Slowenien und Italien. Aber ich bin dann für mein Studium, bevor ich nach Australien gekommen bin, ungefähr 10 bis 11 Jahre in Graz oder habe 10 bis 11 Jahre in Graz gelebt.
Und was sagen Ihre Eltern dazu, dass Sie jetzt ein Versuchskaninchen bei der wichtigsten Studie, die es überhaupt gibt in Australien, zum Impfstoff für Covid-19 sind?
Also anfänglich war meine Mutter nicht so begeistert. Ich meine, wir wissen wahrscheinlich alle, dass ohne eine Impfung wir uns wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen werden, weil einfach die internationalen Reisen nicht wieder aufkommen werden. Also ich glaube, es ist durchaus in ihrem Interesse, dass wir schnell eine Impfung entwickeln, aber ich glaube, sie hätte gern andere Leute, nicht ihren Sohn gesehen, der sie testet. Im Endeffekt muss ich aber sagen, ich glaube, hat sie meiner Einschätzung über die Sicherheit vertraut und ich glaube, am Ende war sie eigentlich sogar recht stolz, dass sie gesehen hat, dass das eigentlich eine recht wichtige Sache ist und dass das alles gut gegangen ist.
Und nochmals, wann war die Impfung, vor wie langer Zeit und du hattest absolut noch keine Probleme?
Die Impfung war am Montag, das war der 13. Juli. Und ich habe bis jetzt überhaupt keine Probleme, also weder Kopfschmerzen, keine Übelkeit, keine Schmerzen, keine Gliederschmerzen, keine Muskelschmerzen gehabt.
Und kannst du unseren Hörern erklären, was jetzt genau in deinem Körper passiert? Angenommen, du bist nicht mit einem Placebo
inokuliert worden,
sondern mit dem echten Impfstoff.
Ja, also angenommen, ich hätte den echten Impfstoff gekriegt, dann würde mein Körper jetzt anfangen, Antikörper gegen dieses Protein zu entwickeln. Und dieses Protein, das ist das sogenannte Spike-Protein. Das ist das Protein, das sehr präsent auf der Oberfläche des Virus ist und das dieser Virus benötigt, um in eine menschliche Zelle hineinzukommen. Ein Virus kann sich von sich aus nicht selber replizieren. Also ein Virus wird oft als tote Materie gesehen, weil er ohne einen Wirt nicht überleben kann. Das heißt, ein Virus oder die Fähigkeit eines Virus, einen Menschen zu infizieren, hängt sehr davon ab, mit welcher Effizienz eine menschliche Zelle betreten kann sozusagen. Und dieses Spike-Protein dockt an einem Oberflächenrezeptor im menschlichen Zellen an. Das ist der ACE2-Rezeptor. Und wenn die Antikörper, die hoffentlich in uns dann von unserem Immunsystem produziert werden, an diesen Virus binden, sollte die Aufnahme in die menschliche Zelle blockiert werden. So die Theorie.
Und dann wärst du für alle Zeiten immun gegen Covid-19?
Wahrscheinlich nicht, aber das kann man nicht sagen. Also es gibt zum Beispiel Impfungen, die muss man im Leben vielleicht einmal, zweimal auffrischen, aber die halten ein ganzes Leben lang. Sehr oft ist das, also es hängt von sehr vielen Dingen ab. Zum Beispiel, wie schnell dieser Virus mutiert und ja auch, wie lange die Immunzellen in meinem Körper überleben und diese Antikörper produzieren. Also das hängt von sehr vielen Dingen ab und ich glaube, das muss man wenn man an Covid-19 denkt, erst alles erforschen. Also das ist nicht ganz klar.
Wie lange wird das jetzt dauern und wie oft wirst du untersucht und gecheckt von den Forschern?
Also diese Impfung, die Studie ist so ausgelegt, dass man zwei Injektionen des Impfstoffs kriegt. Die sind, muss ich jetzt nachschauen, aber ich glaube 4 Wochen auseinander. Und wir werden eigentlich jede Woche durchgecheckt. Wir haben auch ein Online-Tagebuch, wo wir eventuelle Symptome eintragen müssen. Und natürlich, falls irgendetwas Schlimmeres passiert unter der Woche, dann würden wir natürlich sofort das Studienzentrum anrufen oder auch ins Krankenhaus gehen. Aber die gesamte Studie dauert 13 Monate.
13 Monate?
Ja, 13 Monate.
Das hören die Hörer eigentlich wahrscheinlich nicht gern, weil wir haben doch alle gehofft, dass es vielleicht bis Weihnachten oder Anfang 2021 diesen Impfstoff gibt.
Das hängt gar nicht so sehr von der Gesamtstudiendauer ab. Also wenn jede Gruppe, also es gibt 3 Gruppen in dieser Studie, die unterschiedliche Konzentrationen oder unterschiedliche Mengen des Impfstoffs verabreicht kriegen. Wenn alle diese Gruppen die zweite Impfung, also die zweite Injektion verabreicht gekriegt haben und dann eine gewisse Zeit vergangen ist und die Ergebnisse ausgewertet sind, dann kann man gleich zur Phase-2-Studie übergehen. In dem Fall ist es natürlich für das Studienzentrum interessant und wichtig, die Probanden über ein ganzes Jahr zu beobachten. Aber die weiteren Schritte werden dann relativ schnell erfolgen, sobald man weiß, ob die Impfung erfolgreich war, ob sie sicher war vor allem.
SBS Radio am Montagabend, nach wie vor mit einem Gast in einem Videointerview. Das ist der Dr. Christian Färcher, Postdoctoral Research Fellow am Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology an der University of Queensland. Ja, und wir haben es gehört, du bist Proband oder nicht Proband, wie sagt man das? Doch, Proband.
Ja, Proband, ja. Ja.
Du bist Proband, wurdest also mit diesem Impfstoff inoktuliert. Habe ich das richtig gesagt?
Ja. Ja.
Und das ist also die Covid-19-Impfung, an der in Australien und weltweit natürlich gearbeitet wird. Aber du bist wirklich dieses Versuchskaninchen für den australischen Impfstoff, auf den alle so sehnlichst hoffen, dass der erfolgreich ist. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie denn nun festgestellt wird, wie erfolgreich das Ganze ist. Also es gibt ja in Australien, vor allem wo du bist, in Brisbane, eher wenig Covid-Fälle in der Öffentlichkeit. Also wie setzt du dich dem Risiko einer Infektion aus?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage und das habe ich am Anfang auch nicht genau bewusst gehört. Das habe ich genau die gleiche Frage habe ich auch gestellt. Und im Endeffekt schaut man eigentlich nicht so sehr, wie viele Probanden in der eigentlichen Gruppe und in der Placebo-Gruppe dann infiziert werden. Man schaut sich eigentlich den Immunstatus der Probanden an. Also man schaut, ob diese Probanden Antikörper oder neutralisierende Antikörper gegen das Virus entwickelt haben. Und das wird über einen ganz normalen Bluttest nachgewiesen. Und ob diese Antikörper wirklich den Viruseintritt in menschliche Zellen hemmen, kann man dann über ganz normale Experimente und biochemische Tests nachvollziehen. Also es ist eigentlich gar nicht notwendig, dass wir uns, und es ist auch, wir sollten uns auch gar keinem Risiko aussetzen. Also wir müssen weiterhin alle Social Distancing-Maßnahmen beachten und dürfen auch jetzt zum Beispiel nicht über die Grenze reisen, nur weil wir vermutlich einen Impfstoff gekriegt hätten.
Und was mich auch erstaunt ist, dass du einfach so freizügig jetzt mit mir sprechen darfst, dass du also zu den Medien Kontakt haben darfst. Ich dachte, du seist da vielleicht einer auf Verschwiegenheit verpflichtet oder so. Du musstest da nichts unterschreiben, oder?
Nein, und alle Informationen, die ich eigentlich jetzt preisgegeben habe, sind im ganz normalen Studienprotokoll. Also jeder, der sich anfänglich freiwillig für die Studie gemeldet hat, hätte diese Informationen im Studienprotokoll nachlesen können. Und ich habe auch nichts unterschrieben, das mir jetzt Verschwiegenheit auflegen würde.
Ja, was uns natürlich freut. Jetzt, so wenn du weltweit guckst, wie schätzt du die Chancen ein, dass wir einen Impfstoff kriegen? Also es gibt ja, ich glaube, über 130 Organisationen weltweit, die an einem Impfstoff arbeiten.
Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Experte in Impfungen und auch kein Experte in Covid. Also für mich das relativ schwierig. Ich habe meinen gehört, dass gegen diese Gruppe von Viren ist es relativ schwierig, einen Impfstoff zu finden. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, es hat weltweit noch nie derartige Anstrengungen und finanzielle Unterstützung gegeben, wirklich einen Impfstoff so schnell zu finden. Also ich glaube, unsere Chancen sind relativ gut. Auch vor allem deswegen, weil eben so viele Impfungen in Entwicklung sind und auch schon einige, ich glaube, sind bis jetzt zwischen 15 und 20 Impfungen schon in der ersten klinischen Phase sind. Also ich glaube, wir können relativ optimistisch sein. Es ist dann vielleicht ein bisschen eine Frage, inwiefern sich dieser Virus bereits von der ursprünglichen Variante verändert hat. Man muss sich ja vorstellen, dass diese Impfstoffkandidaten seit einigen Monaten in Entwicklung sind. Und die ja davon ausgehen oder die darauf basieren, wie das Virus damals ausgesehen hat. Also es könnte sein, ich habe gehört, dass dieser Virus nicht besonders mutationsfreudig ist, aber es könnte natürlich sein, dass wenn wir dann einen Impfstoff zur Verfügung haben, dass der in einigen Teilen der Welt vielleicht gar nicht mehr wirkt oder nur unzureichend wirkt. Also das ist eine Frage, die müssen wir wahrscheinlich erst in einigen Monaten wieder stellen und dann hoffentlich beantworten können.
Aber aufgrund deines Wissensstandes und deines Insiderwissens vielleicht auch, man muss da nicht von vorne beginnen. Also man kann dann einen bestehenden Impfstoff, wenn man ihn dann hat, ein bisschen tweaken, ein bisschen ändern, ein bisschen abändern.
Ja, es kommt auch sehr auf die Situation drauf an. Also wenn man die Veränderungen, also die Mutationen im Virus genau kennt und weiß, was das für Auswirkungen für den potenziellen Impfstoff hat, könnte man den wahrscheinlich verändern. Es ist aber auch so, zum Beispiel, wenn man einen HI-Virus, also den Virus für, der das AIDS-Syndrom auslöst, denkt, wenn die Mutationsrate zu hoch ist, dann hat das alles keinen Sinn, weil sobald man anfängt, wieder einen Impfstoff zu tweaken und zu entwickeln, könnte der vielleicht schon wieder nicht wirken. Also das ist alles sehr abhängig davon, wie sich das in Zukunft entwickelt und wie sich dieser Virus entwickelt.
Ja, aber du trägst deinen Teil dazu bei, dass es hoffentlich gelingt, diesen Impfstoff zu finden. Bist du dir deiner Verantwortung auch bewusst?
Ja, ich habe eigentlich keine wirkliche Verantwortung. Ich musste nur ein paar Mal hingehen und die Studie durchmachen. Eigentlich fühle ich mich gar nicht so wirklich verantwortlich. Es war für mich eigentlich relativ klar, das zu tun. Vor allem eben wegen dem Insiderwissen, dass mir klar war, dass es wahrscheinlich nicht so gefährlich ist, wie manche Leute vielleicht denken.
Aber machst du das für dich oder für die Menschheit oder für deine Freunde? Oder?
Ich würde sagen 50-50. Also ich mache es schon, weil ich gesehen habe, dass relativ viele Leute von der Pandemie und für sich beeinflusst sind, sei es jetzt finanziell oder sozial, weil sie vielleicht ihre Verwandten nicht treffen können. Also ich mache das schon mit dem Hintergedanken, dass wir hoffentlich alle bald durch diese Pandemie kommen. Und persönlich eben, meine ganze Familie ist immer noch in Österreich und ich habe die jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Also ich habe eine persönliche Motivation und ich glaube, eine gesellschaftliche Motivation ist, das zu machen.
Ah. ein letzter Gesprächsblock mit Dr. Christian Färcher von der University of Queensland. Er nimmt teil an einer Studie als Versuchskaninchen, muss man sagen. Er hat entweder den richtigen Impfstoff bekommen gegen Covid-19 oder ein Placebo. Einer von 120 Probanden, der an dieser wichtigen klinischen Studie jetzt in Australien teilnimmt. Sprechen wir zum Schluss vielleicht ein bisschen über dich persönlich, also was dich so nach Australien gebracht hat, außer die Arbeit und wie es dir so fällt.
Ja, also nach Australien hat mich ehrlich gesagt die Liebe gebracht. Ich habe meine jetzige Frau in Österreich Ende 2015 in einem Zug kennengelernt, von Graz nach Wien. Und nach einigen Monaten Fernbeziehungen war mir relativ klar, dass das so nicht weitergehen kann und dass ich am besten meine Koffer packe und nach Australien ziehe. Und ja, da bin ich dann bis jetzt geblieben. Mir gefällt es ehrlich gesagt sehr gut. Ich muss sagen, ich bin auf alle Fälle mehr der sommerliche Typ. Und das Wetter in Queensland ist ausgezeichnet für solche Menschen.
Ja, und hast du dir bewusst Queensland ausgesucht oder war das familiär dann bedingt durch deine Frau?
Oh, das war familiär durch meine Frau bedingt. Ich habe einiges über Australien gewusst, aber ich hätte mir jetzt so nicht wirklich vorstellen können, welche jetzt die bessere Stadt ist. Und ich glaube, das ist auch sehr subjektiv. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich aus Österreich kommend wahrscheinlich eher der Kleinstadtmensch bin. Mir ist schon klar, dass Brisbane einem wahrscheinlich doppelt so groß ist wie Wien zum Beispiel. Aber es fühlt sich eigentlich nicht wie eine große Stadt an. Das habe ich wahrscheinlich alle schon öfters gehört. Und ich muss sagen, ich glaube, in Melbourne oder Sydney würde ich mich wahrscheinlich gar nicht so wohl fühlen, weil es mir einfach zu groß ist. Also Brisbane ist schon die perfekte Gegend für mich.
Ja. Was macht ihr so in eurer Freizeit?
Meistens zum Strand gehen. Wir haben sehr viele Tiere zu Hause. Also ja, spazieren, zum Strand wandern, herumfahren, wenn nicht gerade Pandemie ist, ein bisschen reisen. Ganz normale Dinge eigentlich und forschen. Als Forscher hat man relativ wenig Freizeit oft.
Ja, an was forschst du selber? Also?
Ja, ich persönlich forsche eigentlich an Antikörpern. Jetzt nicht so sehr im Zusammenhang mit dem Immunsystem, aber ich versuche erstens neue Medikamente aus Antikörpern zu gewinnen und auch neue Anwendungen aus Antikörpern. Also zum Beispiel, weil Antikörper so spezifisch sein können, bestimmte Bestandteile des Körpers kann man sie auch sehr gut vor allem als Sensoren, als Biosensoren einsetzen. Das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung und mein Hauptaufgabengebiet an der Universität.
Ja, und wenn du die Arbeit mit Österreich vergleichst, stellst du da einen anderen Stil fest hier? Wird da anders gearbeitet?
Ja, der Stil ist auf alle Fälle ein bisschen anders. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was besser oder was schlechter ist. Ich muss dazu sagen, ich habe in Österreich meinen PhD, meinen Doktor gemacht, aber ich habe in Österreich eigentlich so nicht wirklich als Postdoc gearbeitet. Also ich habe wahrscheinlich keinen guten Vergleich dazu. Aber ja, wahrscheinlich die Systeme sind sicher unterschiedlich, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob es ein besseres oder schlechteres System gibt.
Aber es ist alles ein bisschen lockerer hier, oder?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich glaube, das hängt auch sehr von der persönlichen Einstellung ab. Ich glaube, es ist auf alle Fälle so, außerhalb der Uni ist es locker, aber die Uni ist generell sehr fokussiert, sehr arbeitsintensiv. Aber das kommt wahrscheinlich daher, dass wir alle etwas machen, was wir uns erstens ausgesucht haben und was wirklich unseren Interessen entspricht.
Ja, und was vermisst du hier in Australien an Österreich?
Auf alle Fälle die Berge. Die Berge, die Seen manchmal, obwohl ja, wir natürlich das Meer hier haben, aber die Seen und vor allem ja Freunde, Familie hauptsächlich. Ich war aber nie ein Mensch, der besonders glücklich an einem Ort gewesen wäre. Also ich bin eigentlich nie homesick gewesen.
So. Ja. Und du warst aber vorher in Australien, hast also ein bisschen australische Luft geschnuppert, bevor du dann ausgewandert bist?
Nein, nie. Nein, ich war nie. Ich wollte immer nach Australien kommen, aber ich habe es eigentlich nie geschafft. Und ja, das erste Mal eigentlich gleich zu meiner Frau gezogen. Ich habe dann einen kleinen Unfall gehabt, dass der mich dann gezwungen hat, wieder nach Österreich zurückzukehren für ein paar Monate. Und dann bin ich mehr oder weniger für, nicht für immer, würde ich sagen, aber halt endgültig hergekommen.
Ja. Und gibt es da einen Familienwunsch? Also wollt ihr Kinder, wenn ich fragen darf, und Familie?
ja, also wir wollen Kinder haben und wahrscheinlich auch Familie. Ob wir dann im Endeffekt für immer in Australien bleiben, das kann ich jetzt nicht sagen. Meine Pläne haben sich im Leben schon so oft geändert, dass ich am besten keine Zukunftsprognosen mehr abgebe, weil wahrscheinlich hier nicht zu zählen.
Ja, aber ich möchte zum Schluss eine Zukunftsprognose abgeben. Vielleicht ist es ein Wunsch, aber es hat natürlich mit Covid-19 zu tun, nämlich dass du damit oder dazu beiträgst, dass wir eben diesen Impfstoff finden, weil du bist, wie gesagt, Proband, hast dich inokulieren lassen mit einem entweder Impfstoff oder einem Placebo gegen Covid-19, einer von 120 an der University of Queensland, die berühmte australische Studie. Vielen Dank für dieses Gespräch und ja, alles Gute, Christian.
Danke für die Einladung, sehr gern geschehen.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.